Was ist denn der Unterschied zwischen Tierschutz, Artenschutz und Tierrecht?
Genau, also erstmal grundsätzlich will ich einmal kurz damit aufklären, was eigentlich Tierschutz ist, was Artenschutz ist und was Tierrecht ist. Also ich sehe mich auf jeden Fall als Tierschützer, weil wir die ordnungsgemäße Haltung von Tieren oder der Umgang mit Tieren, der ist ja im deutschen Tierschutzgesetz geregelt. Und wenn man sich nach diesem deutschen Tierschutzgesetz oder wenn man sich danach richtet und sich daran hält, dann geht man erstmal keinen tierschutztechnischen Fehler ein. Das ist erstmal das Wichtigste. Und Tierschutz ist also quasi die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, die, also sage ich jetzt mal, beim Staat oder beim Land liegen, um die einzuhalten. Und Tierschutz kann natürlich auch sein, wenn man zum Beispiel Hunde vermittelt oder ein Tierheim betreibt und ähnliches. Und Tierschutz ist wirklich eine ganz, 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 ganz gute und wichtige Sache. Dann haben wir Artenschutz. Artenschutz ist also quasi den Arterhalt oder den Erhalt der Biodiversität auf der ganzen Welt. Ja, das heißt, es geht also hauptsächlich um exotische Tiere oder vom Aussterben bedrohte Haustierrassen. Und da geht es darum, genetisch wertvolle Populationen zu erhalten. Und da kann es also manchmal sein, weil Artenschutz ist auf jeden Fall höherrangig als der Tierschutz. Also hier steht der Tierschutz, der ist ganz, 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 ganz wichtig. Aber der Artenschutz steht hier. Ja? Und der Artenschutz ist also für den Erhalt der Biodiversität, also für unser Ökosystem verantwortlich. Und es kann manchmal sein, dass Artenschutz und Individualtierschutz sich quasi beißen. Zum Beispiel war es ja eine Megadiskussion, als zum Beispiel in Dänemark der Giraffenbulle geschlachtet wurde. Das Problem zu diesem Punkt war natürlich, dass dieser Giraffenbulle ein Männchen war und genetisch für die Population, also für den Artenschutz, nicht so wertvoll war. Und man muss dazu sagen, das war nur in Deutschland ein Thema und wurde diskutiert. Also in Dänemark und in Schweden ist das völlig normal, dass man, wenn man zum Beispiel einen Giraffenbullen hat, der genetisch für die Population nicht wertvoll ist, dass der dann an die Löwen verfüttert wird, weil die Löwen müssen ja auffressen und die sind auch vom Aussterben bedroht. Davon gibt es auch nur noch 25.000 auf der ganzen Welt. Also müssen die Löwen irgendwie erhalten werden. Und bevor ich jetzt einen, ich sag mal, einen Rind, was die Löwen hauptsächlich fressen in einem Zoo, oder ein Pferd zum Beispiel, bevor ich jetzt ein Pferd schlachte oder ein Rind schlachte, was vielleicht vorher irgendwo, vielleicht für andere Zwecke erstmal ja, produziert wurde oder am Leben war, dann freue ich mich doch auch, wenn dieser Giraffenbulle, der ein super schönes Leben im Zoo hatte, dann an die Löwen verfüttert wird, was also wirklich sehr, sehr natürlich ist, weil es ist wieder dieser ökologische Kreislauf, von dem ich eben gesprochen habe. Das war also nur in Deutschland ein Thema. Ich weiß nicht, wieso sich die Leute hier darüber aufgeregt haben. Ich kann das verstehen. Man muss dazu sagen, es gibt als Beispiel, nur als Beispiel, 100 Giraffen im Zoo in Deutschland. Das ist jetzt, die Zahl ist fiktiv. Und wenn jetzt zum Beispiel da allein schon 10 Giraffen sind, die, sage ich jetzt mal, genetisch nicht wertvoll für den Populationserhalt sind und man die eventuell kastrieren müsste oder sonst irgendwas, dann besetzen diese 10 Giraffen, die nicht genetisch wertvoll sind, quasi die Plätze für die genetisch wertvollen Tiere. Und somit würde das quasi das Artenschutzprogramm gefährden. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man sich von dieser einen Giraffe verabschiedet. Natürlich ist das für die Giraffe doof, für den Marius damals. Aber ich will eben damit sagen, dass der Artenschutz höherrangig ist als der Tierschutz oder Individualtierschutz. Und das muss man einfach verstehen. Und dann gibt es noch das Thema Tierrecht. Und das möchte ich jetzt natürlich auch noch mal kurz erklären. Und zwar Tierrecht ist eine, ich sag mal, eher emotionale Angelegenheit. Das hat wenig mit Sachlichkeit zu tun, weil das eine, Tierschutz hat ja, ist sehr, sehr sachlich. Das ist im Tierschutzgesetz geregelt. Und der Artenschutz ist im Artenschutzgesetz oder im Bundesnaturschutzgesetz in Deutschland geregelt. Und das hat also weltweite Ziele. Bei dem Tierrecht ist das ein bisschen anders. Da geht es um emotionale Verbindungen und eher so eine Art Weltanschauung. Zum Beispiel über Veganismus, das möchte ich jetzt auch gar nicht bewerten. Oder zum Beispiel die Rettung oder die Freilassung aller Tiere. Also die leben, ja, sage ich jetzt mal, in einer Art paradiesischen Vorstellung, weil wir natürlich als Artenschützer wollen, dass wir zusammen mit den Menschen ein Ökosystem erhalten, wo Tiere überleben können, ihre eigenen Freiheiten haben und so weiter. Dafür haben die Zoos aber einen ganz, ganz wichtigen Baustein dabei, ne? Also nur als Beispiel, in Polen und in Deutschland wurden jetzt wieder Luchse ausgewildert. In Polen waren es 18 Stück, in Nordwestpolen. Und diese Luchse kommen eben aus zoologischen Einrichtungen. Ja, und die werden dann wieder freigelassen. Und wenn es keine zoologischen Einrichtungen gibt, dann kann man auch keine Tiere freilassen. Das muss man verstehen. Muss man einfach verstehen. Und wenn ich dann Menschen, die darüber nachdenken, sage ich jetzt mal, dass Zoos vielleicht nicht gut sind für mich, haben die tatsächlich irgendwie vielleicht in der Schule nicht aufgepasst oder haben vielleicht einfach eine andere Weltanschauung als ich. Und guck mal, zum Beispiel Finn schreibt jetzt, ohne Zoos wären über 200 Tierarten ausgestorben. Richtig, ja. Und deswegen kämpfen wir dafür. Zum Beispiel allein der Loro Park hat dafür gesorgt, dass über ein Dutzend Tierarten von einer, also es gibt also eine Weltliste, wo drauf steht, die rote Liste, vielleicht kennt man die vom Hörensagen, wo drauf steht, wo die Tiere gelistet sind. Es gibt einmal vom Aussterben bedroht, unmittelbar vom Aussterben bedroht, gefährdet, nicht gefährdet. Ja? Und der Loro Park hat alleine mit seinem Artenschutzbemühen, das ist ein Zoo, hat es geschafft, ein Dutzend Tierarten von einer Stufe in die andere zurückzustufen. Ja? Und die haben über 20 Millionen US-Dollar in den letzten Jahren da rein investiert und haben eine eigene Stiftung. Und das ist nur ein einziger Park, das machen ganz, ganz viele andere Parks eben auch. Und da muss ich eben sagen, verdammt nochmal Hut ab, dass der Loro Park so eine tolle Arbeit macht und sich vor allen Dingen für bedrohte Papageienarten einsetzt. Und neben den Tieren, die zum Beispiel, ich weiß nicht, viele von euch werden wahrscheinlich schon im Loro Park gewesen sein, aber viele wissen eben nicht, dass die größte Kollektion von Papageien auf der ganzen Welt, die haben fast alle Arten auf der Insel Teneriffa, leben in der Station vom Loro Park. Die können die Besucher gar nicht einsehen, weil irgendwann ist der Besucher, oh Gott, noch mehr Papageien. Aber für den Besitzer, also für Wolfgang Kießling, ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man möglichst viele Papageienarten vom Aussterben bewahrt. Und das sind eben so Tiere, die oftmals einfach beim Artenschutz hinten runterfallen. Weil es gibt natürlich große NGOs, die sehr, sehr gute Arbeit leisten und die sich eben für bedrohte Tiere einsetzen. Aber da schwirrt einem irgendwie immer nur der Panda oder der Tiger oder Elefanten in dem Kopf rum. Aber es gibt eben ganz, 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 ganz viele andere Tierarten auch, die vom Aussterben bedroht sind und die einfach, ja, was einfach wichtig ist, dass man eben auch diese unbekannten Tierarten vom Aussterben bewahrt. Und das machen eben die Zoos, das machen die Artenschützer, das macht der Tierschutz. Aber der Tierrecht kümmert sich eben darum, dass Tiere zum Beispiel Menschenrechte bekommen sollen. Das ist für mich zum Beispiel auch ein sehr, sehr fraglicher Punkt. Nicht alle Tiere können einfach komplett frei auf der ganzen Welt leben. Das funktioniert auch einfach nicht. Und dazu muss ich einfach noch mal ganz kurz erklären, was überhaupt der Begriff von Freiheit ist. Ja? Ich erkläre immer so ein bisschen das Beispiel von einem Rotkehlchen. Und zwar sind Rotkehlchen ja wohl die asozialsten Vögel. Sorry bitte, ich mag Rotkehlchen wirklich, aber Rotkehlchen sind wirklich sehr, sehr asoziale Vögel, wenn es um die artinterne Kommunikation geht. Ja? Also ein Rotkehlchen hat ungefähr ein Revier, was so ungefähr 25 Meter um den seinem Hausbaum drumherum geht. Ja? Und ihr könnt sogar so viel Futter im Winter auf eurem Balkon draufstreuen, sogar 5 Tonnen, wenn ihr wollt. Es kommt immer nur ein Rotkehlchen. Das liegt daran, dass das andere Rotkehlchen, was vielleicht verhungern wird, 25 Meter weiter in dem Baum sitzt, sich aber nicht traut, zu dem Rotkehlchen ins Revier reinzufliegen, weil er dann nämlich einen Kopf aufgehackt bekommt. Das sind Tiere, die leben in ihren eigenen Revieren. Fast 95% aller Tiere, inklusive Delfine und Wale, leben zumindest temporär in Territorien von, ich sag mal, Größe X. Und für uns Menschen ist es irgendwie immer nur so, wir agieren immer nur mit, ah, da muss eine Betonmauer, ein Gartenzaun, gerade für uns Deutsche muss immer ein Zaun um den Garten, sonst ist es nicht meins. Und bei den Tieren ist es eben egal, da gibt es einfach andere Grenzen. Ich habe eben schon gesagt, die Gesetze der Natur, die sind einfach anders. Bei den Tieren geht es nicht um Gartenzaun, sondern da ist zum Beispiel ein Fluss, ein Gebirge oder in vielen Fällen einfach soziale Grenzen. Soziale Grenzen steuern also quasi den Bewegungsablauf der Tiere. Ne? Und so würde das Rotkehlchen niemals sein Revier verlassen, weil es dann nämlich Angst haben muss, von einem anderen Rotkehlchen im Kopf aufgehackt zu werden. Ne? Und so ist, ich gebe noch ein zweites Beispiel, um das so ein bisschen zu veranschaulichen, und dann machen wir die nächste Frage, nicht, dass wir das quasi vergessen, hier die Fragen von euch einzugehen. Und zwar geht es um Geparden. Also ich bin da relativ versiert, wenn es darum geht, über Geparden informiert zu sein. Und zwar bin ich auch sehr, sehr oft in Afrika unterwegs, weil ich einmal im Jahr Safaris mit Touristen, also mit meiner Reisegruppe anbiete, über einen Reiseanbieter, und bin also immer in Kenia unterwegs. Bin also sehr, sehr häufig schon in der Masai Mara gewesen. Also das ist einer der ökologischen Hotspots in Ostafrika. Und da gibt es also Geparden, und man muss dazu sagen, die Geparden-Jungtiersterblichkeit in Afrika liegt oder in der Masai Mara liegt bei 95%. Das heißt, 95% aller Geparden, Jungtiere sterben, bevor sie ein einziges Jahr alt sind. Jetzt kann man natürlich als Tierrechtler sagen, oh mein Gott, das geht gar nicht. Wir müssen alle Gepardenbabys mit der Flasche aufziehen. Wir müssen die Welt retten und da irgendwie, sage ich jetzt mal, werden dann nervös und können vielleicht nicht schlafen. Es ist ein trauriges Spiel, man muss das dazu sagen. Aber als Artenschützer weiß ich, wie Geparden leben und wie das Ökosystem funktioniert. Die Natur produziert immer über. Das heißt, es werden immer mehr Jungtiere produziert, als die Natur eigentlich verkraften kann. Das ist bei uns Menschen übrigens genauso. Und bei den Geparden ist es so, jedes Gepardenpaar oder jede Gepardengruppe, das gibt ja zum Beispiel auch Bachelor Groups, also Jungtiergruppen oder Männergruppen, die zusammenleben, hat also ein eigenes Revier. Ja? Also wenn jetzt hier ein Gepardenrevier ist und hier ist ein Gepardenrevier und hier unten auch noch, dann sind diese ganzen Reviere von den Geparden besetzt. Und die werden also quasi an dem Beutevorkommen werden die Reviergrenzen bemessen. Ja? Und wenn jetzt Jungtiere geboren werden und diese Jungtiere heranwachsen, irgendwann werden die geschlechtsreif oder werden von der Mutter ja losgelöst, damit die Mutter wieder die nächsten Jungtiere produzieren kann und Babys bekommen kann. Und dann müssen diese kleinen Jungtiere abwandern. Das Problem ist, wo sollen die denn hin, wenn hier auch Geparden sind und hier auch und hier auch und hier unten auch? Das heißt, die finden kein Zuhause. Ja? Nur dann, wenn das Pärchen zum Beispiel, was hier oben lebt, stirbt. Das stirbt dann und dann gehen die Babys hier oben in das Revier und haben das Revier wieder für sich erobert. Wenn es aber kein freies Revier in einem absehbaren Kreis gibt, also auch Nationalparks haben irgendwann Grenzen. Außerhalb der Nationalparks gibt es keine Tiere mehr in Afrika. Und wenn es eben keinen Platz mehr für diese Tiere gibt, für diese jungen Geparden, dann verhungern die entweder oder werden von den anderen Geparden oder Hyänen aufgefressen oder werden von den neuen oder Nachbarrevierbesitzern verletzt und werden dann irgendwie erbeutet von den Hyänen oder sonst irgendwas. Und das ist auch sinnvoll, dass die Natur das so organisiert, weil so ist nämlich quasi immer dann, wenn ein Revier frei ist, sofort wieder Nachwuchs da, was es besetzen kann. Also die Natur macht das sehr, sehr schlau. Tierrechtlich gesehen, oh Gott, die armen Gepardenbabys, die drehen total am Rad. Für mich als Artenschützer ist es natürlich eine traurige Angelegenheit, wenn man einen toten Geparden sieht auf einer Safari. Aber es muss einem wirklich bewusst sein, dass die Natur nach diesen Gesetzen arbeitet. Und wenn man so diese Natur versteht, dann kann man im Leben auf jeden Fall mehr erreichen auf Artenschutzsicht, als wenn man versucht, jedes Gepardenbaby zu retten.